Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ich persönlich habe nichts gegen Reiche, das schreibt mein nächster Gast. Ich hasse sie nur. Und der Mann, der das schreibt, der das sagt, das ist Olivier David. Olivier David ist Schriftsteller, ist Kolumnist. Er hat vor 2 Jahren schon über sein Aufwachsen in Armut geschrieben und jetzt hat er nochmal nachgelegt. Und das kommt mir diesmal noch wütender vor. Von der namenlosen Menge über Klasse, Wut und Einsamkeit, so lautet der Titel. Herr David, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Was macht Sie denn so wütend?
Wenn ich schreibe, ich hasse Reiche, dann hasse ich die Funktionen, die Reiche haben. Und der Reichtum einiger ist dann die Bedingung für die Armut vieler. Und ich habe in meinem Leben vielfach irgendwie gesehen, wie Reichtum um mich herum war. Ich war oft irgendwie Arbeitsverhältnissen unterworfen, in denen ich von Reichtum umgeben war und unter ihnen gelitten habe und habe eben versucht, das gegenüberzustellen, weil ich glaube, dass das eine die Bedingung für das andere ist.
Das heißt, Sie verbinden da eigene Erfahrungen mit Statistiken. Es geht um Armut, es geht um Krankheit, um Einsamkeit, um Repressionen auch. Wie eng ist dieses ganze Paket mit Klassenzugehörigkeit verbunden?
Ich glaube, es ist sehr eng verbunden. Also ich habe sehr spät in meinem Leben, ich bin 35, verstanden, dass viele meiner Gefühle eigentlich politische Gefühle sind. Also ich habe von klein auf ein großes Gefühl von Verlassenheit in mir und ich bin in den Essays irgendwie unter anderem der Frage nachgegangen, woher kommt dieses Gefühl von Traurigkeit und von Einsamkeit letztendlich, ne? Und eine der Feststellungen, die ich mache, ist, dass es in meiner Klassenposition begründet war. Meine Eltern sehen das vielleicht noch ein bisschen anders. Die machen sozusagen schon von klein auf ein Einsam oder ein Gefühl von Alleinsein an mir fest. Und ich glaube eben, es hat trotzdem mit unserer sozialen Situation zu tun. Und genauso ist es mit der Wut. Mir wurde immer signalisiert, meine Wut ist falsch. Und das ist ja auch irgendwie eine Lesart, die wir uns als Gesellschaft auferlegt haben. Aber ich glaube, es gibt bei einigen Leuten, die Hass empfinden, oder vielleicht sogar bei einer großen Anzahl von Leuten gibt es eben soziale Bedingungen für den Hass. Und das in Abrede zu stellen, halte ich für falsch. Und ich frage eher irgendwie, woher kommt das? Und vielleicht gibt es auch einen politisch-gesellschaftlichen Rahmen, der diesen Hass überhaupt erst produziert. Und dann finde ich es falsch, ihn so abzuwatschen, ne? Und zu sagen, das hat hier keinen Platz.
Helfen Sie uns, das ein bisschen zu verstehen. Also Sie sind in Armut aufgewachsen. Sie haben vorhin schon ein bisschen beschrieben, Ihre Familiensituation, dass Sie sich eigentlich immer so einsam und isoliert gefühlt haben. Was kommt da alles zusammen?
Letztendlich ist Armut ein Magnetfeld von Dingen, die einem im Weg stehen. Also man tritt in Gegnerschaft zur Welt auf, weil sie die Gegnerschaft überhaupt erst aufbaut. Also wenn wir das Haus verlassen haben, früher als Kinder mit unserer Mutter zusammen, dann ziehen wir unsere Schultern hoch. Wenn Briefe vom Amt kommen, dann rechnen wir damit, dass wir angegriffen werden. Angegriffen im Sinne von, dass Rechnungen auf uns einprasseln, die wir nicht bezahlen können. Das ist ein Antagonismus, den man hat gegenüber der Gesellschaft. Man fühlt und man spürt, dass die Welt einem nichts Gutes will. Und das schlägt sich eben auf vielfache Art und Weise nieder. Und dann auf der anderen Seite gibt es einfach Bedingungen, denen Menschen aus der Armuts- und Arbeiterinnenklasse unterworfen sind, die einfach heftig sind, ne? Also harter körperlicher Arbeit.
Ne? Und dazu schreiben Sie ja ein ganzes Kapitel. Ich glaube, das ist vielen, die nicht in Armut leben, gar nicht so bewusst, wie sehr sich Armut in den Körper einschreibt. Was heißt das?
Es heißt, früher zu sterben, es heißt, kranker zu sein, es heißt, den Körper selber wahrzunehmen als eine zu verbrauchende Ressource. Ne? Viel von dem Essay sozusagen handelt darüber, wie man diese Gewalt, die auf einen ausgeübt wird, dadurch, dass man eben, ne, mit 16 vielleicht in die Ausbildung getrieben wird, weil man keinen guten Schulabschluss hat und dann gezwungen ist, körperliche Arbeit nachzugehen, dass man den Körper selbst als zu verbrauchende Ressource wahrnimmt und so auch mit ihm umgeht. Also ich habe Arbeitsschichten gehabt, ich habe Schule abgebrochen und dann im Supermarkt gearbeitet, habe jeden Tag gekifft und getrunken 5 Jahre lang. Und wenn ich Feierabend hatte, habe ich mir eben einen reingestellt. Auch als ich als Malerhelfer oder am Fließband gearbeitet habe, das sind eben Jobs, die sind gegen den Körper gerichtet. Das heißt, wenn du die ganze Zeit von Lärm umgeben bist in einer Produktionshalle, wo 250 Leute arbeiten, dann ist es einfach unwahrscheinlich, dass du Trennkost machst. Und meine Familie ist gewissermaßen ein gutes Beispiel, weil in meiner Familie gab es ein Wissen von Bio-Lebensmitteln. Meine Eltern hatten eben versucht, so einen kleinen Bioladen aufzubauen, der dann nach 1,5 Jahren gescheitert ist. Aber es gab dieses Wissen, es war nur schwer, das im Alltag anzuwenden.
Und das zeigt sich eben auch in Statistiken. Sie schreiben an einer Stelle, die Körper meiner Leute sind 150% anfälliger, früher zu sterben als die Körper des reichsten Fünftels unserer Gesellschaft. Und dann geht's weiter mit einem merkwürdigen Satz. Damit diese Zahl stabil bleibt, gehe ich, ohne nach links und rechts zu schauen, über 6-spurige Straßen. Dieses Risikoverhalten ist Ausdruck meiner Klassenzugehörigkeit. Tragen Sie da besonders dick auf oder ist das bitterer Ernst?
Ich würde sagen, beides stimmt. Ich trage da besonders dick auf, aber diese Punkte meine ich durchaus ernst. Das ist natürlich kein Wissen, was ich in meinem Kopf habe, wenn ich über eine sechsspurige Straße gehe, ohne mich umzugucken. Sondern wenn wir über soziale Welt reden und zum Beispiel über Bourdieu, einen Soziologen, der eben da gute Arbeit geleistet hat, dann wird an alle AkteurInnen in der Gesellschaft vermittelt, was Herrschaft ist. Also weiß ich es auch. Ich beherrsche mich selbst. Wenn wir das Beispiel Schule nehmen, dann wissen wir, der größte Ausschluss in der Schule ist der Selbstausschluss. Das im Körper verankerte Bewusstsein, dass mir nicht zusteht, Abitur zu machen, dass mir nicht zusteht, zu studieren. Ne? Und so wie die Gesellschaft mir signalisiert, wo mein Platz ist, so nehme ich dieses Bild als mein Selbstbild wahr und wende es gegen mich an.
Wobei Sie dann ja doch sich damit nicht abgefunden haben. Sie haben aufbegehrt, Sie schreiben jetzt Bücher, treten damit öffentlich auf. Sie könnten also auch eine Aufstiegsgeschichte erzählen, Sie tun das aber ganz ausdrücklich nicht. Warum nicht?
Jetzt ganz kurz einmal auf mich bezogen. Ich kenne meine psychische Stabilität. Ich hatte schon multiple körperliche Erkrankungen, lag öfter im Krankenhaus. Ich kenne meine Altersrente und habe da gute Gründe, als freischaffender Kulturarbeiter mich nicht gemein zu machen mit der Idee des Aufstiegs. Und mich interessieren große gemeinsame Nenner. Ich glaube, ich und der Wohnungslose, der zwei Straßen weiter auf der Straße lebt, haben viel mehr gemeinsam als das reichste Zehntel unserer Gesellschaft. Und deswegen sozusagen, ich nehme Literatur über Klasse häufig wahr, dass Klasse eine Folie ist, die man verlassen kann und dass das eine Literatur der sozialen Mobilität ist. Ich interessiere mich eher für die Menschen und auch für die Anteile in mir, die sich dem widersetzen, weil es nicht anders geht und weil sie nicht vom Fleck kommen. Und ich glaube, ich werde früher oder später wieder in Armut landen und deswegen interessieren mich die Lebensperspektiven meines Umfelds.
Ich hatte jetzt fast vermutet, Sie antworten mir, dass Sie Aufstiegsgeschichten misstrauisch beäugen, weil das vielleicht Geschichten sind für diejenigen, die gar nicht selber in Armut leben, weil man sich dann schön erzählen kann, ach guck mal, da hat sich einer angestrengt und hat es geschafft. Also die, die es nicht schaffen, haben sich nicht angestrengt.
Genau, und das ist ja die Geschichte, die in unserer Gesellschaft irgendwie erzählt wird. Und da sagt der Soziologe Oliver Nachtwey in seinem Buch Die Abstiegsgesellschaft einen schönen Satz, den ich kurz zitieren möchte. Vielleicht brauchen wir deshalb so viele Aufstiegsgeschichten, weil sie in der Realität immer seltener anzutreffen sind. Und ich glaube, da macht er einen Punkt. Ich glaube, dieser Voyeurismus, den Sie gerade auch beschrieben haben, der leitet eben diese Suche nach diesen Geschichten, die sich den sozialen Gesetzmäßigkeiten widersetzen. Weil wir wissen, in den letzten ungefähr 15 oder 18 Jahren ist die Mittelschicht um 7% geschrumpft. Und 6% davon sind nach unten abgewandert. Das heißt, Statuserhalt ist der Kampf, den wir führen, und Statusverlust die Regel und Aufstieg die Ausnahme.
Und gegen diese Ausnahmegeschichten, die man eben nicht mit der Standardwirklichkeit verwechseln darf vom Aufstieg, dagegen schreiben Sie also an mit so einem ja, sehr persönlichen und wütenden Essay. Ich hatte den Eindruck, es geht auch darum, überhaupt über diese Klasse zu schreiben. Oder Sie haben eine kleine Anekdote, wo Sie im Rahmen eines Projektes mit einer Dorfchronik zu tun hatten, zu einem 1000-jährigen Bestehen. Und in dieser Chronik kamen eigentlich nur die Wohlhabenden vor. Die wurden über ihre Besitztümer, Ländereien und Wohltätigkeiten definiert. Die Armen kamen quasi nicht vor. Und wenn, dann nur als Kostenfaktor oder Kriminelle. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Punkt, oder? Weshalb Sie überhaupt wollen, dass Sie, dass Ihr Leben, das Leben Ihrer Familie schriftlich festgehalten wird.
Richtig, genau. Das ist konstituierend für die Programmatik von meinem Text. Also von der namenlosen Menge ist eben ein Zitat aus einem Buch von dem Schriftsteller Eric Vuillard, der eben sagt, wir müssen die Geschichten von unten erzählen, aus der Sicht von unten. Und wenn wir das Wissen nicht zusammentragen können, das Wissen aus der Realität, dann müssen wir es erfinden. Und ich erfinde nun kein Wissen, sondern wende eben Wissen an, was ich aus meinem Umfeld habe, was ich von mir selbst habe. Aber überhaupt erst diese Geschichten erzählen zu können und erlebbar zu machen, sorgt eben dafür, dass meine Tante, die in dem Buch an einigen Stellen vorkommt, das Buch geschickt bekommt, ne, nachdem es gedruckt wurde, und sagt, ich wusste nicht, dass die Literatur ein Ort ist, an dem ich existieren kann. Und das ist für mich das, ne, überhaupt erst ein Vermächtnis zu haben, überhaupt erst zu sagen, wird meine Tante, die in der militanten Linken aktiv war, wird sie je Steine auf die Polizei geschmissen haben? Werden ihr die Polizisten je ihre Schulter und ihre Beine gebrochen haben? Wird meine Mutter je Selbstmordgedanken gedacht haben, wenn ich sie nicht erinnere? Das ist sozusagen das Programm, was ich fahren will mit dem Buch.
Dieses Buch ist ja brutal in der Ehrlichkeit und Sie erzählen eben auch viel über andere Familienmitglieder. War das schwierig? Haben Sie da zeilenweise um Erlaubnis gebeten oder wie sind Sie da vorgegangen?
Das war höchst schwierig und das Format vom ersten Buch und auch dieses Format funktioniert so, dass ich mir danach die Erlaubnisse richtig schriftlich einhole. So, und da wird natürlich auch nochmal um Wahrheit gerungen, denn was ist Wahrheit? Und ich glaube aber auch, dass es lohnend, das auszuhalten, dass es schwer ist, diese Wahrheiten aufzuschreiben und auch diese Nähe zu suchen. Und das ist für mich eben Literatur, dass ich in Verbindung mit sozialer Not komme, dass ich in Verbindung mit den großen Fragen des Lebens komme und dass ich sie im Kleinen finde, weil das ist das in den Körpern, in der Psyche, in dem Bewusstsein der Menschen aus der unteren Klasse ist alles drin, es muss eben nur aufgeschlüsselt werden. Und das ist eben dann die Notwendigkeit der Literatur, sich Wahrheiten abzuringen für auch ein größeres Projekt der Rehabilitierung der unteren Klasse.
Und das Ganze in einem Tonfall, der eben versucht, sich keine falschen Hoffnungen zu machen, keine Illusionen hinzugeben, eher wütend als hoffnungsfroh. Insofern traue ich mich das ja kaum zu fragen. Aber was wäre denn Ihre kühnste Hoffnung, was Sie mit diesem Buch erreichen wollen?
Ach, ich bin in die Literatur gegangen, weil ich dem ganzen Pessimismus schon eine Utopie entgegensetzen will. Und ich glaube, diese Utopie ist eben, dass erstmal Literatur ein Ort ist, wo alle gesehen werden. Ne? Dass irgendwann in 20, in 100 Jahren Leute sagen, nee, Literatur ist natürlich ein Ort, wo meine Familienrealität und mein soziales Milieu, meine Religion, meine Ethnie, wo das alles auftaucht. Und dann können wir weitergehen, wenn die Leute sich wiederentdecken, wenn die Leute wissen, ah, okay, das sind keine elitären, abgeschlossenen Fragen, die da besprochen werden in der Literatur, so wie ich es 30 Jahre lang gedacht habe. Dann hat zumindest die Literatur ihren Teil dazu beigetragen, dass sie Leute befähigt, ein Bewusstsein über sich selbst hinaus zu haben und vielleicht dann auch sozusagen für ihre soziale Lage und im allerbesten Fall irgendwann aufstehen. Ne? Aber das sind natürlich große Utopien, die ich anspreche.
Olivier David im Deutschlandfunk Kultur. Das Buch heißt Von der namenlosen Menge über Klasse, Wut und Einsamkeit. Erschienen im Heimon Verlag für 22,90 Euro. Herr David, Dankeschön.
Vielen Dank auch.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.